Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
In der heutigen Podcast-Folge, die es übrigens auch auf YouTube anzuschauen gibt, freue ich mich, weil es geht futuristisch zu. Es geht heute um KI. Zu Gast im Talk mit Tatjana ist Clemens Wasner. Clemens, herzlich willkommen.
Hallihallo Tatjana und besten Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bitte stell dich unsere Video- und Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ja, selbstverständlich. Also mein Name ist Clemens Wasner. Ich bin der Gründer von einem AI-Startup namens Enlight AI. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine 2 Millionen Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ja, leider nicht auf mein Bankkonto, sondern aufs Firmenkonto. Und womit beschäftigen wir uns? Also künstliche Intelligenz, wie der Titel schon vermuten lässt. Einerseits im Bereich Schadenserkennung, also von Straßenschäden, Verkehrszeichen etc. im öffentlichen Raum. Und die zweite Business Unit, die wir haben, beschäftigt sich mit der intelligenten Steuerung von Stromnetze. Was gibt sonst Nennenswertes zu erzählen? Vom Ausbildungsbackground her bin ich Informatiker und Japanologe, / Ostasienwissenschaftler. Habe dann 10 Jahre in Asien zugegen gebracht. Also ich habe 7 Jahre in Tokio gewohnt und 3 Jahre in Beijing. Die Firma haben wir dann 2017 gegründet und zur selben Zeit, wahrscheinlich weil ich noch asiatische Arbeitszeiten gewohnt war, habe ich dann auch den Verein AI Austria mitgegründet und bin seitdem Vorstand, also jetzt in den letzten 6 Jahre.
Also da war wirklich wenig Platz sonst. Das klingt schon nach einem vollen Timetable. Du, Privatsphäre ist uns allen irgendwie ein Thema. In Europa hat man das Gefühl, wir sind schon geprägt von George Orwell's 1984. Hat man das nicht auch schon bei der DSGVO gemerkt oder jetzt eben auch bei der KI-Debatte? Wie ist denn das? Ist es uns wichtiger als in Asien und Amerika? Da hast du ja den unmittelbaren Vergleich.
Ja, definitiv. Also es gibt ja sogar von amerikanischen Investoren die Aussage, dass amerikanische Userinnen und User kann Pricetag auf ihr Privatsphäre kleben. Also in Europa merkst du das ja jetzt ja gerade ganz aktuell, wo Social Media Networks anfangen, eine monatliche Gebühr zu erheben, im Trade-off dafür, dass man keine Werbung mehr sieht.
Ja.
Und in den USA gibt es diese Diskussion nicht, weil das im Regel die Personen egal ist. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Europa ist da sicher durch Kalten Krieg und Besatzung und Eisernen Vorhang extrem geprägt. Mhm. Die DSGVO hat da jetzt, sage ich mal, sehr viel richtige Schritte gesetzt, weshalb diese Privatsphärendiskussion, glaube ich, weitaus abgemindert jetzt stattfindet, weil bei KI tust du letztendlich das auswerten, was du datenseitig überhaupt angreifen darfst. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass Europa auf einem Auge blind ist, und zwar, wenn es jetzt, du hast 1984 erwähnt. Ich finde von Aldous Huxley Brave New World viel treffender, dass wir uns eigentlich zu Tode amüsieren. Jetzt quasi extrem ausgedrückt.
Neil Postman war das, wir amüsieren uns zu Tode, genau.
Genau, Neil Postman ist amusing ourselves to death. Das ist ja dann eigentlich nochmal die wissenschaftliche Sichtweise. Und genau, die zwei Bücher finde ich eigentlich für die aktuelle Debatte viel relevanter, weil das Privatsphärenthema, das ist da, aber wir haben auch mehrere Mechanismen, um damit umzugehen. Während, wenn man sich jetzt, die Selbstmordstatistiken anschaut, ja, von Teenage-Suicides, die massiv nach oben gegangen sind in den letzten 10 Jahren, da finde ich, kommt Europa nicht wirklich in die Gänge, beziehungsweise habe ich nicht das Gefühl, dass außerhalb vom englischsprachigen X-Twitter die Diskussion überhaupt stattfindet.
Ja, absolut. Mhm. Du, gerade ist eine Studie rausgekommen, da habe ich das Gefühl, dass wir das auch in Europa ernster nehmen als vergleichsweise in Asien und den USA, die besagt, dass jede Eingabe, also alle 5 bis 50 Prompts, verbraucht einen halben Liter Wasser. Also die große Frage, also um Server zu kühlen und dergleichen. Wird die KI langfristig so ein Klimakiller, auch was bei uns wahrscheinlich ja größer diskutiert wird als in Asien?
Naja, wie soll ich sagen, da gibt es ja physische Limitierungen. Also wenn du jetzt ein neues Datencenter aufbauen willst, da stecken diese ganzen GPUs, also Grafikkarten drinnen, die diese Auswertungen machen für künstliche Intelligenz. Die Baugenehmigungen dafür dauern ewig lange. Das ist ähnlich wie im Halbleiterbereich. Also du kannst die nicht von heute auf morgen eröffnen. Also dementsprechend wäre es jetzt ja auch wahrscheinlich unseriös zu sagen, heute verwenden 150 Millionen Menschen ChatGPT und wenn das in Zukunft 1,5 Milliarden sind, dann brauchen wir 10-mal so viel Wasser und 10-mal so viel Datenzentren.
Also ist es nicht.
Nein, weil es nicht linear skaliert und da hast du mehrere Effekte drinnen. Was du aber schon hast, und das ist genereller volkswirtschaftlicher Effekt, da kenne jetzt leider nur den englischen Namen dafür, das wird oft als das Jevons Paradox, also Jevons Paradox genannt, nämlich dass wenn du eine neue Technologie einführst, die dazu da ist, um jetzt Ressourcen besser zu nutzen, dass das in der Regel dazu führt, dass die Leute umso mehr davon, von diesem Produkt nutzen und du da am Ende des Tages erst recht wieder mehr
Verbrauch hast. Dass das in den Keller geht und dann.
Okay. Ja, das hast du bei Straßen. Also es gibt unzählige Studien, die sagen, wenn du Straßen breiter machst, hast du mehr Stau. Warum? Weil mehr Leute sich incentiviert fühlen, dann genau dort zu fahren. Dasselbe hast du auch beim Benzinverbrauch. Wenn deine Autos weniger Benzin verbrauchen, dann fahren die Leute mehr mit dem Auto und du hast am Ende des Tages erst recht wieder mehr Benzin verbraucht.
Aber jetzt haben wir ja irgendwie nach dem Flugscham von wegen Klimakiller dann auch die Streaming-Geschichte. Dann hat sich ja jeder so ein bisschen schuldig gefühlt, weil er doch The Crown oder was auch immer genetflixt hat. Ist es dann dort auch zu erwarten, dass man sagt, also Freunde, schaut's euer Ding, es wird schon besser werden, weil das ja nicht skalierbar ist? Oder ist das schon was, wo du sagst, na, es macht die Welt kaputt?
Ich glaube, dass die Tech-Konzerne sich des ganzen Themas also sehenden Auges nähern und schon seit über einem Jahrzehnt. Das heißt zum Beispiel, einer der größten Photovoltaik-Konsumenten der Welt ist Google.
Wirklich? Okay.
Ja. Mhm. Und Apple ist zu 100% carbon neutral, was die Energieerzeugung betrifft. Die Firmen bauen da gewissermaßen vor, damit ihnen da nicht quasi ungemacht down the road droht. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, das sind Firmen, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Also die machen im Quartal zweistellige Milliardenbeträge Gewinn, nicht Umsatz, wohlgemerkt. Und wie sagt man so schön, mit voller Hose ist leicht kleckern. Ich glaube, für die Brick-and-Mortar-Industrie wird das jetzt eher ein Problem. Das heißt, der Energieverbrauch, wenn ich jetzt ein klassisches börsennotiertes Unternehmen bin, das im eigenen Datencenter jetzt eine größere KI-Auswertungen machen will, das wird so down the road in 5, 6, 7 Jahren wird das sicher ein Thema sein, weil der Energieverbrauch massiv hoch ist.
Also das heißt, wir sollen uns doch noch ein bisschen schuldig fühlen beim Streamen und beim ChatGPT und beim Mindjourney konsumieren.
Ja, schuldig. Jetzt sind wir von Europa sogar noch einmal konzentriert aufs katholische Kernland gelandet. Und das, obwohl seit gestern die homosexuellen Segnungen.
Ja, aber voll, oder? Ja, voll. Applied AI ist mittlerweile weltweit an einem Tipping Point angelangt. Sag einmal, kann sich das irgendwie eine Volkswirtschaft der Welt noch leisten, nur Passagier zu sein? Oder kommen da die Piloten längst eben aus Asien, aus den USA? Woran erkennt man überhaupt diesen Tipping Point? Mm. Was ist da Tipping dran?
Also mein klassischer Tipping Point ist, wenn meine Mutter mich darauf anspricht.
Weil?
Also, weil dann merkst du, dass eine Technologie wirklich in der Breite angekommen ist. Weißt du, so Friends and Family, die das dann auch an sie herantragen und so
weiter. Das hast du studiert, Bur.
Ja. Nein, das war bei Blockchain so, beim Hype 2018. Das ist jetzt ja gerade bei ChatGPT so, aber es war zum Beispiel auch beim Internet Anfang der 2000er Jahre so oder jetzt ja gerade Smartphones, wie die vor 12 Jahren so richtig in ein massives Wachstum kommen sind. Warum? Also das ist jetzt auf der, sagen wir, End-Userinnen-Seite, dass man merkt, das ist here to stay, das ist angekommen. Aus der Firmensicht, glaube ich, muss man zwischen zwei Elemente unterscheiden. Wenn man sich anschaut, der jetzige AI-Boom hat ziemlich genau vor 10 Jahren gestartet, also 2012. Dann hat es unzählige Studien gegeben, die Trillionen von Dollar pro Jahr als Effekte vorhergesagt haben. Das war auch noch relativ abstrakt. Konkret ist es dann geworden, als es als nationale KI-Strategien geschnürt worden sind, eben genau darauf Bezug nehmend, was du jetzt in deine Frage verpackt gehabt hast. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass in dieser ganzen Zeit KI-Projekte relativ groß und sperrig waren. Also du hast jetzt Personal gebraucht oder externe Dienstleister, die in der Regel über ein PhD, also ein Doktorat, verfügen, ja, über Statistik, angewandte Mathematik, lauter komplizierte Dinge, Naturwissenschaft. Projektlaufzeit war sehr lange, Die Entwicklung der eigentlichen KI war mit hohe sechsstellige Beträge verbunden, zusätzlich zum normalen Software-Development und so weiter und so fort.
Es war ein bisschen wie Zahnarzt, oder? Es tut weh, es dauert ewig lang und ob die Plombe dann wirklich hält, das weiß man erst in ein paar Jahren. Also es war so ein bisschen wie Zahnarzt in der Technik.
Ja, plus ich würde dann noch die Komponente Zahnarzttechnologie dahinter streuen. Also es gibt jetzt ja quasi eine neue Art von Stifte, die du dir einsetzt bei einer Krone. Aber nobody knows, ob das jetzt 10 Jahre down the road wirklich was bringt oder ob du nach 3 Jahren tauschen musst.
Was ist denn das? Was versteht man denn unter Business AI? Kannst du das mal irgendwie skizzieren, damit man weiß, also AI ist okay, sagst du, ist bei deiner Mama schon angekommen, super. Was ist jetzt Business AI?
Das ist im Prinzip die Domänen, also die sektorspezifische Anwendung von KI im eigenen Unternehmen. Das kann sich
jetzt. Geht es mit Canva los und mit Mindjourney, also irgendwie für ein cooles Bild oder einen Flyer, oder ist es schon weiter?
Naja, das hat zwei Aspekte. Also entweder du startest auf der Ebene Unternehmensfunktion, das, was du jetzt ja gerade beschrieben hast, wäre zum Beispiel Marketing, wäre Sales wahrscheinlich direkt angeschlossen, oder auch der heutige Podcast, den wir gerade haben. Also da wärst du jetzt so voll in Marketing drinnen und da wäre jetzt ein Business AI, dass du, was für sich danach das Ganze transkribierst, aussteuerst, dass du Sujets erstattest.
Oder dass du gar nicht mehr da sitzt, weil ich nur noch mit irgendwer einer Holo-Version rede. Das wäre richtig Business AI, oder?
Ja, oder ich werde direkt von einer virtuellen Influencerin interviewt. Oder müsste wahrscheinlich wieder zurück nach Japan fahren zu Hatsune Miku. Gibt's ja dort schon seit über 10 Jahren.
Ja, es war. Aber gibt's jetzt auch, wenn du sagst, deine Mama hat das irgendwie, bei der ist das angekommen, gibt's jetzt auch Punkte, wo du als gelernter Informatiker sagst, da stehst du echt noch daneben und denkst dir, what? Gibt's sowas auch? Für uns zur Beruhigung?
Ja, doch, regelmäßig. Also eigentlich alles, was sich jetzt hier gerade abspielt. Du hast das Beispiel mit der Bilderstellung genannt, wo du einen Text, also einen Prompt, sogenannten Prompt eingibst und ein Bild rauskommt oder ein Video. Und das zweite ist alles, was sich jetzt mit den sogenannten Large Language Models abspielt. ChatGPT ist natürlich das bekannteste Beispiel davon. Da haben eigentlich auch durch die Bank Expertinnen und Experten vor 1,5 Jahren noch gesagt, das wird noch 10 Jahre dauern, bis so etwas kommt und dass diese Technologie ansteht. Mhm. Und eigentlich gibt's da Wow-Erlebnisse sowohl jetzt für Leute, die aus der Technik kommen, als auch Venture Capital oder das beste Beispiel ist Google selbst. Ja. Google hat mit Abstand die meisten Patente in dem Bereich und die größten Research Units.
Ich fand DeepL auch sensationell, dass man sagt, also man schmeißt sein Lebenslauf rein und er kommt wirklich in jeder Sprache der Welt wieder raus. Und wenn man es dann mit den jeweiligen Translatoren irgendwie, also mit Menschen vergleichen lässt, sagen die, kannst verwenden, stellst du drauf. Also ist schon beeindruckend.
Genau. Aber so der zweite Aspekt jetzt noch, wenn man von der firmenfunktionalen Ebene weggeht, wirklich spezifisch, was die Domäne ist. Du hast es zum Beispiel in der Landwirtschaft schon im großen Maßstab, wo du Klimavorhersagen machst oder den optimalen Erntezeitpunkt oder auch, was weiß ich, Arbeitsabläufe optimierst, in welche Reihenfolge welche Felder am besten geerntet werden für maximalen Ertrag. Dasselbe mit Windbruch bei Wäldern. Das wäre jetzt das ganze Beispiel in der Touristik und im Tourismus sowieso, weil wir kommen ja dort großteils aus einer Monokultur, wo die im Prinzip besteht aus Booking.com, TripAdvisor und Google Maps. Aber wirklich auf der Ebene drunter, wenn du jetzt an Empfehlungssysteme denkst, so wie du es von Instagram kennst oder von anderen Webportale, das gibt's ja lange, hat's lange Zeit im Tourismus nicht gegeben. Da haben jetzt die Tourismusregionen angefangen, auch wieder auf Basis von diesen Large Language Models eigene Empfehlungssysteme zu machen oder auch Tailor-Made Pages zum Beispiel für gewisse Jahreszeiten.
Woran denkst du da? Was ist da so Tailor-Made? Von den Pages Jahren, was denkst du da?
Kärnten Tourismus hat das zum Beispiel gemacht, gemeinsam mit einer Wiener Agentur, die setzen drauf. Dann jetzt, was Pricing Recommendations betrifft, gibt's mit Staymate, ein Tiroler Unternehmen, das sehr stark vertreten ist. Aber das ploppt auf. Die Kärnten Tourismus hat auch vor vielen Jahren schon mit Amazon Alexa damals einen ersten Trial gemacht. Und Österreich Tourismus, lustig, habe ich gerade gestern mit jemandem gesprochen, der das betreut, ist auch extrem involviert, weil sie eben KI als einen Hebel sehen, jetzt auch endlich ein Programm zu gestalten für Special Interest.
Clemens, jetzt sag uns einmal, was sind denn so KI-Tools und Apps, die du verwendest? Weil also mittlerweile gibt's ja nicht mehr nur 1, 2, 3, sondern es gibt wirklich also eine ganze Palette voll. Man sieht's auf LinkedIn oder wo auch immer. Aber welche verwendest du, wo du sagst, finde ich einfach cool, habe ich fix am Handy, brauche ich laufend?
Also stating the obvious, ChatGPT natürlich. Warum ChatGPT? Weil es jetzt im Bereich Text aktuell das beste Tool ist. Und damit meine ich, du kannst dort eine Mail reingeben und sagen, du die jetzt kürzen auf 2 Zeilen oder...
Ich habe ein Liebesgedicht gekriegt kürzlich. Oh. So gerührt. Na was?
Direkt von ChatGPT.
Ja, also halt von jemandem, der das gepromptet hat, aber wo ich auch das Gefühl habe, du, also live wäre das nie gegangen. Also voll, also beeindruckend. Ja.
Es ist auch, wenn du jetzt an Arbeitstexte zum Beispiel denkst, weil du hast Mails, klar, die haben wir alle schon x-mal geschrieben, aber sehr oft hast du auch mit Webformulare zu tun, wo dann drinnen steht, du hast 150 Zeichen oder 250 Zeichen Platz. Da kannst du jetzt selbst damit einmal auseinandersetzen. Oder du lässt den ersten Draft mit dem längeren Ausgangstextsetzer von ChatGPT erstellen. Also das ist ein massiver Boost, den du da machen kannst.
Die Anna Simic hat mir mal gesagt, dass sie gehört hat, dass dieses ChatGPT tatsächlich, gibt Studien, besser funktioniert, wenn man mit Bitte und Danke operiert, was Alexa nicht tut. Kannst du das bestätigen?
Ja, yep. Das ist Pretty Please, nennen das die Amerikaner. Das ist, das funktioniert so, weil halt die hochqualitativen Texte in der Regel aus Umfeldern stammen, wo auch höflichere Sprache vorherrscht.
Mhm. Ja, und ich meine ganz ehrlich, also ich fände es auch feiner, wenn man Alexa nicht nur direktiv mit Alexa bell, Alexa mach, Alexa tu. Es ist ja auch was, wo man sagt, es ist ja auch dann irgendwie eine ganze Generation, die damit aufwächst, wo man sagt, stehen Sie auf im Bus, sondern könnte ich mich bitte hinsetzen? Also ich glaube auch, dass das Pretty Please einen Vorteil hat für uns alle, oder?
Genau, und Pretty Please ist, also das heißt wirklich so, das ist ein eigener Modus bei Alexa, den du aktivieren kannst. Das kommt nämlich genau aus dem Eck 2017-18, also wie Alexa halt in Amerika steil gegangen ist. Das Eltern aufgefallen ist, dass die Kinder extrem ruppig mit Alexa reden, also so quasi weather tomorrow, question mark, ja. Oh, weißt du. Und mit Pretty Please musst du halt immer schöne Sätze sagen, dass du Antwort rauskriegst. Zweites Tool, was ich erwähnen würde, was bei uns wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit kriegt, ist der ChatGPT-Pendant von Google, nämlich Bard, so wie der Barde, bard.com. Das ist für Webrecherchen ist es extrem gut, weil es halt im Gegensatz zu ChatGPT auf das echte Google zugreifen kann. Du kannst in Bard zum Beispiel reinklopfen, was sind die 5 erfolgreichsten, was weiß ich, YouTube Videocasts in Deutschland oder Zimbabwe, whatever. Und du kriegst da die Daten wirklich raus.
Cool.
Du kannst dir YouTube-Videos zusammenfassen lassen. Also jetzt von etwas, was frisch hochgeladen wird, geht's in der Regel nicht. Also unser
Web. Das ist auch pervers. Oder ein YouTube-Video sich zusammenfassen lassen, wo die Durchschnittsdauer eines YouTube-Videos liegt bei 3 Minuten 20 oder so.
Das hat dann schon einen Grund, weil du kannst jetzt zum Beispiel sagen, find mir alle, keine Ahnung, du hast mir heute einen Lebkuchen geschenkt, find mir alle Lebkuchenrezepte, wo folgende 3 Zutaten vorkommen. Ja. Und in welchen von diesen 10 Videos ist das Richtige? Und das ist schon interessant.
Das heißt, da ist Bard besser als ChatGPT in Wahrheit.
Weitaus. Mhm. Weil da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu den Daten und der Verfügbarkeit. ChatGPT hat halt sehr viel Text, auf dem trainiert worden ist. Aber wenn es in die große, weite Welt, also ins große, weite Internet gehen will, dann muss es auf die Suchmaschine Bing.com zurückgreifen. Ja, okay. Bing ist eigentlich wertlos als Suchmaschine. Also ich kenne wirklich niemanden, der für Business Bing verwendet.
Die Schlaubi-Schlümpfe verwenden Bing, oder? Das ist so. Mm. Du, und bist jetzt auf Midjourney auch, oder ist es dir zu mühsam? Weil das ist zum Beispiel was, mein Gott, wäre ich dort gerne und würde ich gerne tolle Sachen machen, aber es ist einfach nur mühsam, wenn man da jetzt nicht Grafiker oder sonst wie ist. Ich finde das super Sache.
Ja, da fehlt mir auch das Talent, aber was
Canva schon, ist easy.
Canva ist easy. Und für Image Generation ist jetzt sowohl DALL-E 3, was bei ChatGPT integriert ist, beziehungsweise auch bei Bing.com integriert ist, sehr nützlich. Und für unseren Newsletter zum Beispiel machen wir die Sujets immer damit. Aber gut, der Newsletter ist jetzt auch nicht das sonderlich originell.
Also das heißt, du nimmst da keine Templates mehr von MailChimp, sondern das ist dann, wird anders gebaut.
Da geht es jetzt wirklich nur um das Sujet. Wir verwenden ja für den Newsletter nicht MailChimp, weil wir eigentlich weniger jetzt ein Direct Response Mailing machen, sondern wir sind auf Substack umgestiegen. Weil du dort halt auch den Network-Effekt besser reinkriegst von der Plattform und ich finde, das Editing-Tool ist es weitaus pflegeleicht, auch mit Co-Editing und so weiter.
Ja, sehr cool. Also das heißt, hier gibt's eine ganze Reihe, die kann man auch verwenden. Bist du jetzt jemand, der empfiehlt, hab's aber nicht in der offenen Version, sondern in der gekauften und Business, um ein bisschen Schutz auf seine Logos, Daten, wenn wir wieder von Unternehmen reden. Weil wenn ich natürlich mein Unternehmenscontent da reingebe, samt der Logos, sind sie draußen. Also ist das was, wo du sagst, lieber nicht, oder sagst du für den privaten Gebrauch, ach komm, da reicht die normale Version auch?
Gut, das ist okay. Es kommt immer darauf an, was man reingibt. Also mein Arztbefund würde ich dort jetzt wahrscheinlich nicht reingeben, weil you never know. Und das wird ja auch, also wenn du jetzt nicht ein dezidiertes deaktivierst, werden ja deine Prompts und die Outputs auch für Training verwendet.
Ja.
Da kriegst du 50 Disclaimer, wenn du das Ganze magst. Als Firma solltest du sowieso nicht machen. Also da gibt's jetzt zwar die Enterprise-Version auch von alle OpenAI-Produkte zum Beispiel, wo dann steht, aber da ist eigentlich sehr stark zu beobachten aktuell, dass die Firmen schon proaktiv dran arbeiten, jetzt auf Open-Source-Modelle umzuschwenken, wie zum Beispiel von Meta, das sind die sogenannten Llama-Modelle, oder von Mistral, von dem französischen Startup, das schon 2 Milliarden eingesammelt hat an Investment. und die kannst du in dein eigenen Rechenzentrum deployen, also einsetzen oder auf deiner Firmencloud, auf größere Computer, whatsoever. Und da geht dann halt überhaupt nichts zurück. Da hast du eigentlich dann den hundertprozentigen Datenschutz gewährleistet.
Open Source wäre Wikipedia auch, aber ist dann nicht immer der Risikofaktor Mensch derjenige? Da gibt's ja dann Wikipedia Goalkeeper, die dann schauen, dass irgendwelche Dinge schon oder nicht drinnen stehen, wo man das Gefühl hat, na ja, das ist dann auch manchmal recht geschobene Partie. Und es ist eben nicht Open Source, weil es eben diese, ja, selbsternannten Aposteln gibt.
Ja, lustigerweise, ich finde es interessant, dass du das erwähnst. Das hast du nämlich jetzt bei den Large Language Models, hast du das sehr wohl. Die sind nämlich in der Regel alle, also jetzt nach US-Duktus, left-leaning und liberal und sagen wir tendenziell pro-immigration und pro-democrat. Auch wenn das jetzt nur ganz leichte Ausrichtung ist.
Aber es gibt eine Tendenz.
Genau, und was natürlich auch nicht verwunderlich ist, weil die werden alle zusammen entweder in Kalifornien entwickelt, was ja bekannt ist als demokratische Hochburg, und oder in Paris. Und Paris ist jetzt, gut, sie ist jetzt auch nicht da gerade...
Liberté-Geschichte, ja.
Genau.
Clemens, ich habe dich bei einem Vortrag erlebt und du hast damals in dem Vortrag betont, dass wir menschlicher werden, weil uns die KI lästige Aufgaben abnimmt. Ist das nicht auch ein bisschen ein sozialromantischer Traum, den wir eigentlich bei der industriellen Revolution uns schon gedacht haben und der sich damals auch nicht wirklich bewahrheitet hat?
Teil 1 der Antwort, nein, ich halte es nicht für einen sozialromantischen Traum, weil dieselbe Diskussion hätten wir wahrscheinlich in die 90er über Computer und in die 2000er über Internet geführt. Wo ich jetzt gerade sitze, dass es deinen Podcast überhaupt gibt, ist auf Computer und Internet zurückzuführen. Also quasi, dass du ein Media Enterprise werden kannst, hat Technologie ermöglicht. Und deshalb glaube ich auch, dass der Vergleich mit der industriellen Revolution insofern flach fällt, weil wenn du dir das Ganze anschaust mit den Luditen, das waren ja die Weber, die Aufstände gemacht haben gegen die Maschinen. Was die industrielle Revolution geschafft hat, ist, dass sie die sogenannte Workforce Participation nach oben geschraubt hat. Und zwar deshalb, weil du jetzt nicht mehr Aufgaben gehabt hast, wo du Jahre oder jahrzehntelange Ausbildung brauchst, was dann einige wenige Fachkräfte machen, sondern du hast es sehr kleinteilig gemacht und dann im Prinzip die ganzen Leute, die vorher Bauern und Bäuerinnen und deren Kinder leider sehr oft auch, die vorher Felder bestellt haben, in quasi Leibeigenschaft, sind dann de facto Leibeigene in Fabriken geworden mit 14 Stunden Arbeitstage und so weiter.
Da war es nicht besser,
aber das war eine, wie soll ich sagen, das war halt ein einmaliger Switch, den es in der Form auch nie wieder gegeben hat danach. Du hast jetzt eine sehr hohe Workforce Participation und eigentlich die Diskussion mit künstlicher Intelligenz spielt sich jetzt im White-Collar-Bereich ab, also bei sämtlichen Angestellten und Angestelltinnen. Und da siehst du schon, dass die Tools, sei das die Computer, sei das auch der Taschenrechner und so weiter, dazu führen, dass du dich immer besser mit Themen und Fragestellungen beschäftigen kannst, in denen Menschen gut sind, weil die Tools uns Themen abnehmen, wo wir schlecht sind.
Aber wir lassen uns auch über die Hintertür dann wieder ganz, ganz viel delegieren. Also wenn ich jetzt denke an den mündigen Konsumenten, der durch den technologischen Fortschritt sämtliche Arbeitsvorgänge aufgepumpt bekommt, also Beispiel SB-Kassen, Ticketschalter am Bahnhof, Gepäcksaufgabe am Flughafen, sag halt. Also wäre man da nicht auch au contraire belasteter, weil wir gratis arbeiten dürfen, / müssen?
Also bei den genannten Beispielen musst du dir die Frage stellen, was ist die Alternative? Und zwar heute, nicht in der Zukunft. Wenn ich jetzt an das Supermarktkassenbeispiel denke, es ist gerade Weihnachtszeit. Es macht, also der Unterschied, ob ein Supermarkt wie im Schottentor zum Beispiel eine Selbstbedienungskasse hat, also normalerweise, oder wie im Schottentor beim Spar nicht, das kann 10 Minuten deiner Lebenszeit bedeuten. Einfach nur, weil du jetzt zum Beispiel...
Stimmt, aber wenn ich eine Omi bin und der Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsösterreicherin ist zur Stunde 47,3 Jahre alt, das heißt, auf die 50 zugehen alle, manche sind sogar schon slightly drüber, und jemand, der jetzt in seinen 60ern ist und davon abgeschnitten, für den ist es heute, glaube ich, schon schwierig, keine Ansprechpersonen mehr zu haben, irgendwo nur Chatbots, wo man sagt, ma, da rede ich mit wem, und dann war die so freundlich, und da war es gar nicht echt. Also es ist eine ganze von 60 plus, das sind ja quasi 3 Generationen, die da jetzt erst lernen, umlernen müssen, was schon auch ein piece of work ist, oder?
Definitiv, aber ich glaube nicht, dass jetzt der klassische Shopkeeper oder die Shopkeeperin aussterben wird, eben genau aufgrund von dem demografischen Effekt, den du gerade erwähnt hast. Was du aber schon hast, und das ist ja, das hat den Unterschied, also du hast einerseits den Talentemangel, den Fachkräftemangel, und andererseits, wie wir jetzt ja gerade bei der Handels-KV, also Verhandlungen jeden Tag wahrscheinlich 5-mal in den Nachrichten hören, die Kostenbasis, die steigt und die sinkenden Margen. Also du musst sowieso mehr automatisieren, mhm, und das wird sich dann meiner Meinung nach so widerspiegeln, wie das in gewisse, ja, größere Filialen schon jetzt von unseren Retailern der Fall ist, dass du jetzt noch klassisch deine 3 Kassen hast, wo sich die Leute anstellen, mhm, die das halt wollen. Und dass du dann aber Stationen hast, wo eine einzelne Kraft jetzt von der Supermarktkette 6, 10 oder 12 Self-Service-Kassen bedient.
Was dann Zeitersparnis bedeutet. Ich sehe es halt immer so, weißt du, bei uns an der Schule des Sprechens, wir fahren so ein hohes Service-Level. Mhm. Natürlich könnte ich einen Brummer machen, dass wenn du an der Tür läutest, macht's brrr, aber es kommt immer noch eine Lady oder ein Herr und macht dir als Office-Manager selber die Tür auf und fragt dich nach Catering. Klar könnte man das alles einsparen, aber die Frage ist es das dann in der Form? Also dieses Service-High-End. Da hilft uns die KI nicht, wenn der Anspruch da ist.
Anspruch und Definition von Service ändert sich regelmäßig. Und das ist, also das ist jetzt nicht nur als Plattitüde gedacht. Wie die ersten Automobile gekommen sind, hat man als Obergrenze für die Stückzahl gesehen, die Anzahl an Chauffeure, die es gibt. Also nichts gendern, weil ja, das war damals wirklich 100% Mail. Man hat gesagt, es kann nicht mehr als Hausnummer 15.000 Chauffeure in UK geben, also werden maximal 15.000 Autos verkauft werden. Es gibt gewisse Produktgruppen, und da würde ich das Automobil dazu zählen, wo die Leute es gewohnt sind, dass sie sehr viel selbst machen. Also, mhm, du fährst von A nach B, du tust dein Automobil selbst betanken. Wenn irgendwas blinkt, führst du selbst in die Werkstatt und so weiter. Mhm. Also bei gewissen Themen, wenn du das jetzt mit dem Anstellen, mit Self-Scanning im Supermarkt vergleichst, dann ist das Automobil wahrscheinlich um 2 Zehnerpotenzen komplizierter, was ja, da passiert. Also was normal ist und was nicht, ändert sich. Und da finde ich auch Japan sehr interessant, weil du in Japan das Phänomen hast, dass eben aufgrund jetzt von Urbanisierung immer weniger jüngere Leute überhaupt einen Führerschein machen. Mhm. Und falls überhaupt, machen sie dann nicht mehr at the end of their teens, sondern end of their twenties. Ja. Und für die Leute ist wieder ein Ölwechsel, magst du oder ähnliches, das ist ein Buch mit 7 Siegeln.
Wie für mich. Ich habe einen Führerschein mit 32 gemacht und schwerste, ich habe es vorher nicht gebraucht. Und ich glaube, dass auch, das erleben wir jetzt in der Schnittstelle, der ÖMTC immer wieder beim E-Auto ansteht und sagt, ganz ehrlich, ich bin kein Informatiker. Also da geht es dann auch nicht weiter. Also wir haben da schon auch so einen Übergang gerade, wo man sieht.
Genau, und das ist glaube ich, das ist auch normal, dass das in Wellenbewegungen läuft, mhm, weil wenn eine Produktgruppe frisch ist, bist du in der Regel zufrieden, wenn sie überhaupt funktioniert. Denke mal an PCs, mhm, oder Autos früher mal. Heutzutage halten Autos verglichen mit vor 30 Jahren ewig, und jeder verwendet Smartphones, wo du gar nichts so falsch machen kannst, dass du ein Bluescreen of Death kriegst, wie damals bei Windows, oder dass du den einmal pro Monat neu aufsetzen musst.
Aber jetzt Thema, bleiben wir bei den Autos. Verantwortlichkeit, mhm, und Haftung. Wer sollte denn haftbar gemacht werden, wenn ein KI-System in einem, nehmen wir halt beispielsweise automatischen Autofahrzeug hier, oder in der Medizin, wenn irgendwas fehlerhaft läuft oder gehandelt wird, ist es dann der Entwickler, der Hersteller oder der Nutzer?
Nimm alle 3, aber es kommt natürlich auf die Kombination drauf an. Wenn du jetzt den Medizinbereich hernimmst, hochreguliert, es gibt dort Standard-Testzyklen und Versuchsreihen, die eingehalten werden müssen. Wenn jetzt dort bei, was weiß ich, Cancer Screening, also Krebsdiagnose etc. KI zum Einsatz kommt, dann muss das Ganze an Homologations-, also an Zulassungsprozess durchlaufen, wie du ihn heute ja sowieso auch schon hast, Computertomographen und so weiter. Und erst wenn dort jetzt mit einer gewissen Konfidenz, 99% Erkennrate oder ähnliches ausgewiesen ist, erst ab dann kriegt das Ding überhaupt erst die Zulassung. Also da ist es ganz klar der Hersteller, und der Hersteller haltet sich da schadlos an der zentralen Zertifizierungsstelle. Mhm. Wenn wir jetzt dann an das andere gehen, generell sind es diejenigen, die das Tool, wenn der Hersteller diese Hausaufgabe gemacht hat und du das jetzt regelkonform oder wie vom Hersteller vorgeschlagen einsetzt, genau, dann bist du grün.
Dann bin ich grün, okay. Also ja. Gott. Hatte Charlie Chaplin recht mit seiner Technologiekritik in Modern Times? Du kennst den Film ja. Oder ist durch die KI da jetzt Es ist nicht aktueller denn je, weil man hat ja schon manchmal auch das Gefühl, wir sind jetzt beim Thema Deepfake und was man alles tun kann und die KI kann uns heute Dinge machen lassen, wo die Frage ist, ja, ob wir die sollen, auch wenn es geht. Wo stehst denn du da?
Ich würde sagen, das muss sich erst einschwingen. Also ich sehe das wirklich als Wellenbewegung, was du hast mit jeder neuen Technologie oder eigentlich mit jedem neuen Produkt, das kommt. Und da muss man jetzt nicht einmal an digital denken. Ich finde es zum Beispiel total schräg, wenn du aus den 1950er, wo ein massiver Fortschrittsglauben geherrscht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, dir Videos anschaust, da hast du zum Beispiel Kleidung, die ausschließlich aus Plastik besteht. Ja. Die wird dann quasi abgekerchert, also abgespritzt, und das wird als Errungenschaft präsentiert. Oder dass es erstrebenswert ist, dass es kleine Atomkraftwerke im Keller von jedem Haus gibt. Und worauf ich da hinaus will, ist, du hast es immer, wenn eine neue Technologie kommt, dass jetzt nicht nur missbräuchliche Verwendung stattfindet, Deepfake ist ja offensichtlich Ausprägung davon. Framings. Ja, sondern einfach total überschwängliche Framings, die in der Form.
Wir haben ja gerade gelernt, dass Atomkraft grün sein kann. Also es ist ja auch ein Lernprozess, wo man sagt, aha, also von Atomkraft nein, danke in den 60er, 70er Jahren bis hin zu jetzt ist es grün, ist auch ein Schritt, ne? Also das
kann ja noch toppen. Also Pizza gilt in sehr viele amerikanischen Schulbezirke, also Districts, als Vegetable. Und zwar, weil Tomatensauce drauf ist, zu einem gewissen Prozentsatz. Und dann ist es qualifiziert als Wedgie. Noch besser, Tic Tac hat in Amerika null Kalorien. Und zwar, weil die FDA, also die Zulassungsbehörde, sagt, du nimmst nicht die Packung her als Maßstab, sondern ein einzelnes Trachee. Und wenn ein Trachee unter einem gewissen Schwellwert hat, hat es null. Ja. Deswegen ist jetzt viele mal null ist immer null.
Ich kann da gar nichts dafür. Eben. Also was? Du warst doch mit dabei oder mit, glaube ich, auch involviert bei diesem EU-AI-Act.
Ja, indirekt.
Also du, indirekt, gib uns da mal ein bisschen ein Bild, wie das jetzt hier in der Regierung und wie das abgeht und wo steht wer und wo stehen die Franzosen versus den Deutschen und den Österreichern. Also es gibt jetzt diesen Digitalisierungsgesetzesvorlage, die KI auch betrifft. Heißt jetzt was konkret? Für uns an den Unis dürfen wir das jetzt als Lernmittel oder als Hausübungsding annehmen, wenn jemand seine Geschichte durch ChatGPT jagt? Oder ist es ein Plagiat oder muss es ausgezeichnet werden wie?
Auf die Ebene geht es noch gar nicht darunter. Okay. Also ich habe ganz früher beim historischen Abriss von KI kurz erwähnt gehabt, dass das nationale Strategien gegeben hat, dann diese Szenarien mit mehreren Trillionen Effekt auf Wirtschaft, also Volkswirtschaften. Und circa zu der Zeit, 2017, 18, hat auch die Europäische Kommission angefangen, sich des Themas anzunehmen. Und da hat es zunächst die High-Level Expert Group gegeben, das waren ca. 150 Personen, die haben eine Decision Recommendation abgegeben. Und das war dann auch der Absprungpunkt, dass man einerseits jetzt...
Und da warst du dabei?
Nein, da bin ich gerade frisch aus dem Flieger gestiegen, von Asien kommen. Okay. Also das war vor meiner Zeit. Okay. Aber wo ich dann involviert war, man hat das Ganze zweigeteilt, nämlich einerseits hat es die ganze regulatorische Diskussion gegeben, Stichwort AI Act, und dann hat es die Fragestellung gegeben, wie bringe ich das jetzt auch wirklich auf die Straße oder in die Wirtschaft rein. Mhm. Und dazu gibt's die Public-Private Partnerships. Da hat die EU 15 davon und denen obliegt es, die strategischen Ziele der Kommission umzusetzen. Und eines davon ist ADRA, das steht für AI Data and Robotics Association, wo 2,6 Milliarden über 7 Jahre quasi in Arbeitspakete definiert werden und dann...
Oh mein Gott.
Naja, aber zurückzukommen auf den AI Act. Die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen ist eben... Die Europäische Kommission hat mitbekommen, dass 100 plus Länder eigene Strategien schnitzen. Da wollte man nicht da hinten anstehen. Und man wollte dem Ganzen natürlich jetzt auch wieder eine, sage ich mal, soziale Note geben und eine ethische Note. Und was jetzt im Rückspiegel schon auffällt, ist, man hat rund um sehr viele missbräuchliche Anwendungsfälle eine Regulierung versucht zu schnitzen, die natürlich beim ersten größeren Technologieshift, wie das jetzt der ChatGPT und die Large Language Model sind, komplett aus der Kurve geflogen ist. Und deswegen hat es jetzt auch so ewig lang gedauert, das Ganze zu gerade zu ziehen. Um konkret auf die Frage einzugehen, was jetzt die unterschiedlichen Standpunkte der Länder sind. Also eigentlich war man sich beim AI Act schon vollkommen grün. Das war so circa März diesen Jahres, da war es knapp davor, dass das jetzt durchgewunken wird. Dann sind die Large Language Models gekommen.
Und zurück zum Start, oder?
Ja, was da jetzt so lustig war, das ist ein bisschen Pharisäer-Mentalität, muss man sagen, leider. Die Länder, die am schärfsten ursprünglich aufgetreten sind, was jetzt Ethical Principles und Trustworthy AI betrifft.
Wer?
Deutschland, Frankreich. Sehr gut, sind die two that count. Ja. Italien ist dann auch noch dazukommen. Haben jetzt zufälligerweise auch sehr große Startups im eigenen Land, die Large Language Models entwickeln. Und zwar ist das Mistral in Frankreich und in Deutschland Aleph Alpha. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, das sind gerade vermeintliche neue Industrie-Champions am Entstehen. Und deshalb sage ich jetzt eine Pharisäer-Mentalität, weil du dann schon gesehen hast, dass das sofort umswitcht. Also
aber sind wir da nicht in Europa überhaupt immer ein bisschen eine Lachnummer? Also ich kriege das ja so aus der ganzen Welt gespiegelt. Mein Vater sitzt, der ist Professor in Südamerika, in Santa Cruz, der immer sagt, ihr diskutiert bis um 4 in der Früh in Europa. Also ihr habt Diskussionskultur ohne Ende. Meine Tochter hat eine Zeit lang in Australien gelebt, dort werden auch Dinge anders gemacht. Du kennst es von Asien. Also sind wir jetzt wirklich dieser Leuchtturmfaktor, wo es dann schon wichtig ist, was macht Good Old Europe, oder ist es nicht in Wirklichkeit immer so ein bisschen auf der einen Seite das Altersheim der Welt und auf der anderen Seite immer ein bisschen hinten und dann doch scheinheilig? Weil wenn wir dann selber Interessen in den Big Countries haben, naja, dann schaut es wieder ganz anders aus.
Ja, letzteres. Scheinheilig trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das prinzipielle Problem ist, Europa als solches hat keine Strategie. Also jetzt Europäische Kommission und EU. Das ist jetzt nicht einmal als Kritik gesagt, das ist halt einfach als Handelsbündnis entstanden. Ja. Und du hast auch immer dieses Hin und Her Powergezerre zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen die EU-27 und der Kommission. Aber so wie Europa jetzt strukturiert ist, die Europäische Union, ist es eigentlich handlungsunfähig, was strategische Zielsetzungen betrifft. Weil, ich meine, ich habe früher ADRA angesprochen und die 2,6 Milliarden, das gibt das Microsoft gibt es in 2,5 Wochen aus für das Thema künstliche Intelligenz. Du siehst es beim Thema Migration, du siehst es beim Thema Verteidigungspolitik, weil die gibt's nicht. Und da kommt dann auch die Scheinheiligkeit zum Tragen. Also quasi, ja, Europa ist jetzt ist es ein sehr großes Anliegen, dass zum Beispiel die Ukraine unabhängig bleibt und wir starten sogar Aufnahmegespräche etc. Nur ohne Hilfslieferungen und Waffenlieferungen von den USA wäre die Ukraine schon russisch. Und diese Art von Mentalität zieht sich leider wie ein roter Faden durch alles durch. Und da, um da jetzt auf die Frage zurückzukommen, was man immer öfter hört, ist, dass Europa eigentlich auf internationaler Bühne immer weniger als Serious Player oder Serious Region angesehen wird. Eben aufgrund von diesen genannten Punkte.
Genau.
Und das ist nicht KI-spezifisch.
Aber das macht dir natürlich als jemanden, der bei der KI und so weiter vorne ist, das Leben dann auch nicht leichter, weil irgendwann war das mal was zu sagen, ich bin Experte aus Europa kommend. Das ist jetzt wahrscheinlich momentan in deiner Branche gar nicht das Leichteste zu sagen. Da ist es, wenn man sagt, man kommt aus Asia oder man kommt aus US, ist es leichter.
Im KI-Bereich ist lustigerweise Ausnahme bei dem Ganzen, weil wir haben... Also historische Anomalie, relativ wenig Leute haben damit gerechnet, dass im letzten Jahrzehnt so ein massiver KI-Boom losgehen wird. Und es gab nur ganz, ganz wenige Unis, wo überhaupt in dem Bereich geforscht ist worden, in nennenswerten Maßstab. Und einige davon sind in Europa, weil das ist halt so bei geringen.
Wir kriegen jetzt auch bald einen in Österreich, wo mit Millionen von Euros, also in Oberösterreich, eine neue KI- beziehungsweise Digitalisierungsuni aus dem Boden gestampft wird.
Ja, das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, womit man sich da beschäftigen wird, weil da die Landespolitik reinspielt etc. Also ursprünglich war KI nicht im Fokus, dann war es zwischenzeitig im Fokus, nobody knows. Aber ich meine, wie sagt man so schön, die normative Kraft des Faktischen, die werden KI nicht darum rumkommen, weil Digitalisierung ist gleich KI, so wie Digitalisierung ist gleich Multimedia in die 90er oder ist gleich Internet in die 2000er. Das kannst du in der Regel nicht aussuchen.
Du, Privatsphäre und Datensicherheit noch einmal. Welche Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und des Datenschutzes im Zusammenhang mit KI-Anwendungen hast du selber noch? Also Stichwort, geht es da eher in Richtung Gesichtserkennung und Co. oder eher Deepfake? Wo sagst du, also Freunde, da habe ich auch derweil noch meine Bedenken.
Was Gesichtserkennung betrifft, nein, weil mein Gesicht ist schon x-mal erfasst und ich stehe 100.000%ig in der Datenbank von Clearview AI drinnen. Da gibt es ein super interessantes Buch, das ist letztes Monat erschienen, das heißt Your Face Doesn't Belong to You. Your Face Belongs to Us.
To us, ja.
Und da siehst du, es gibt eine Firma, die hat 1,5 Milliarden Gesichter. Noch dazu meistens westliche Gesichter, also das macht jetzt den Prozentsatz an erfassten Gesichtern noch mal massiv größer, haben über 1000 Kunden aus Law Enforcement global. Und ja, du bist da bist garantiert drinnen. Also da wär's jetzt, also dem kommst du nicht mehr aus. Da reicht ja auch jedes x-beliebige Social Media Post. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wo ich für mich wirklich die Linie ziehe, bevor das nicht heraus ist. Ich würde mir zum Beispiel niemals VR oder Augmented Reality Device auf den Kopf montieren, wo ich nicht weiß, was mit den getrackten Daten passiert, wie das zum Beispiel beim Meta der Fall ist, weil damit kannst du so ziemlich alles diagnostizieren. Du kannst jetzt von deinem Pupillenschlag und wie schnell du beim Schauen bist, ablesen, ist Demenz in Anbahnung, hast du Bluthochdruck, Zuckererkrankung etc.
Und dann was? Und dann ist das Problem was? Das Problem ist doch dann immer die Geschichte, dann sind meine Daten irgendwo und dann bräuchte es ja ein Heer von Menschen, die das auslesen oder damit was anfangen. Was wäre der Worst Case in so einem Fall? Dass die Versicherung mir dann den Contract nicht verlängert?
Zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt bei uns mit öffentlichen Gesundheitssystemen ist das natürlich das eine. Aber letztendlich, die Daten landen ja früher oder später immer bei Data Broker. Das sind Firmen, die jetzt nach außen hin nicht wirklich in Erscheinung treten. Also es hat jetzt auch nichts mit Verschwörungstheorie und so weiter zu tun. Aber das sind zum Beispiel Firmen, die gezielt Startups aufkaufen, die pleite gegangen sind, aber die über sehr wertvolle Datensätze verfügen. Also zum Beispiel im Fitnessbereich gibt es genug welche, die genau, die zum Beispiel jetzt Daten gesammelt haben von Seniorinnen und Senioren für Assisted Living und so weiter. Das ist dann ein Datensatz mit 15 Millionen. Und letztendlich bist du dann irgendwann einmal komplett transparent, was jetzt in Richtung Werbung betrifft, aber natürlich you never know what down the road, also was down the road mit diesen Daten.
Ja, aber ich habe nur das Gefühl, also wenn man sagt, man ist dann völlig transparent, das Schlimmste jetzt mal im positiven Sinne, also das Beste, was dir passieren kann in dem Fall, ist, dass dir dann die richtigen Filme reingespült werden, die richtigen Empfehlungen gemacht werden. Also das schafft Netflix nie. Bei der Geschichte, Tatjana, weil du diesen Film gesehen hast, empfehlen wir dir auch X, das wird nie was. Googles Cookies scheinen oder andersrum Amazons Cookies scheinen noch so in den Kinderschuhen zu stecken, dass mir regelmäßig die 6 Bücher, die ich selber geschrieben habe, zum Kauf vorgeschlagen werden, wo ich auch das Gefühl habe, naja, das Risiko ist noch überschaubar, oder? Also es geht noch. Mhm. Was dann schon ernster ist, ist also die Dinge, die dann Kollegen Armin Wolf passiert sind, wenn dann irgendwie, ich nehme an, aufgrund von Facebook oder X, Tweets und Postings dann das Gesicht irgendwo anders auftaucht, am anderen Seite der Welt, wo dann Leute abgezockt werden. Also das ist schon auch was, hast du das jemals für dich gecheckt, ob du irgendwo als Gesicht verwendet wirst von Kriminellen?
Nee.
Weil das scheint aber jetzt immer öfter auch in unseren Erlebnissen.
Genau, das, also im Englisch sagst du Impersonation ist definitiv ein Thema, werden wir immer stärker sehen. Ich meine, da werden jetzt typischerweise Leute mit wirklich großer Social Media Reach getargetet oder sehr oft auch CEOs von Unternehmen, weil du die Stimme und warum CEOs haben sehr oft öffentliche Auftritte, dann kannst du die Stimme relativ leicht synthetisieren und täuschend echt nachmachen. Plus, wenn du dann mit so einer Fake-Stimme einen internen Call platzierst, keine Ahnung, hab gerade Autobahne in sonst wo und wire me 10.000 Euro, das funktioniert dann, weil wir nicht da, das ist eigentlich ähnlich wie Telefonstreiche.
Also, dass 30, wir 40. jetzt in YouTube zu sehen und zu hören sind, war jetzt gar nicht so schlau vor dem Hintergrund.
Ach, das wird doch technisch in kürzester Zeit gelöst. Also wie es wird. Aber es ist halt ein neuer Angriffsvektor. Und jetzt auf die Datendebatte zurückzukommen, je mehr du öffentlich verfügbar machst, desto mehr potenzielle Kriterien für Diskriminierung eröffnest du. Also es ist ja jetzt ja nicht so, dass irgendjemand an Nutzen daraus entsteht, wenn zum Beispiel unsere Gesundheitsdaten draußen sind. Das ist jetzt, das kann wirklich nur für die Firma zum Beispiel sein, die eine neue Healthcare-Lösung entwickelt. Aber die braucht die Daten sowieso mit einem Opt-in-System. Aber jetzt in der großen, weiten Welt, also mit zusätzlicher Diskriminierung kommen in der Regel keine positiven Sachen raus.
Ja, das ist wahr. Und von wegen, es gibt ja da jetzt schon so ein paar neue Trends. Also welche kannst du uns denn da schon erzählen? Ist Voice-over-Commerce einer? Da hört man die Lawine irgendwie in den USA schon, dass jetzt dann auch Alexa natürlich mit Stimmen, du kannst deine Dinge bestellen, kommt es daher oder nicht?
Das ist schon wieder tot.
Ist schon wieder tot.
Ja, das ist schon wieder tot. Da gibt's, da wird's den Namen vergessen, ich glaube voicebot.ai heißt die Seite. Die haben das sehr interessant, so wie das Medienmonitoring in Österreich. Also die machen sehr akkurates Tracking. Und das ganze Voice Commerce hat aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Die wichtigsten waren, dass wenn du jetzt auf ein gutes Angebot hingewiesen wirst, dann musst du den medialen Switch machen. Also du musst jetzt von Sprache, müsstest du in die meisten Fälle direkt auf eine App oder auf deinen Computer oder auf dein Smartphone switchen. Und das machen nur 3% der Leute.
Aber mit der Alexa könnte ich doch im Wohnzimmer stehen, sagen, bestell mal die Milch, bestell mal den Kasten, bestell mal irgendwas.
Stimmt, aber Alexa-Kunde bist ja schon. Aber ich meine jetzt zum Beispiel angenommen, was weiß ich, bin jetzt ja gerade an viele Autos vorbeigegangen, angenommen, irgendjemand macht jetzt ja gerade auf Alexa die Werbeeinschaltung, Reifenwechsel und Schneeketten und Wintercheckup -30%.
Und dann müsstest du auf das Tool, wo das, okay, das ist natürlich.
Genau, und du musst dir den Link merken und so weiter und so fort. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass wir extrem, also wir sind in einem anderen Modus, wenn wir mit einem Sprachassistenten kommunizieren. Also beim Radio ist ja sogenanntes Ambient Entertainment, wird es oft genannt, das läuft im Hintergrund. Bei Voice musst du aber total fokussiert sein, weil du dort auch wirklich sicher sein willst. Erstens einmal, du sprichst klar und
der Output. Es muss ankommen.
Genau. Und wenn da jetzt dazwischen Werbung eingespielt wird, dann sind die Leute sofort aggressiv sogar. Also da hat, ich glaube, die erste Kampagne, die so gefahren worden ist, war von Google für den König der Löwen, also für die Neuverfilmung mit Computergrafik von König der Löwen. Und die haben, glaube ich, in kürzester Zeit 150 Beschwerden beim direkt bekommen von empörte Leute.
Wow.
Ja, weil du eben so fokussiert bist. Und wenn du jetzt aus der Konzentration gebracht wirst, gar nicht.
Dann ist es das nicht, ja.
Genau.
Du, natürlich, als Schule des Sprechens interessiert mich, wie wichtig wird eine gut ausgebildete Stimme, Aussprache und Rhetorik auch noch in Zukunft sein vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz und ihren Töchtern?
Ich glaube, alles, was jetzt mit medialer Kompetenz zusammenhängt, und da gehört ja die Sprache dazu, wird tendenziell steigen. Warum glaube ich das Ganze? Weil, ich meine, du siehst es ja, Instagram ist jetzt ein Extrembeispiel und TikTok, wo du eigentlich diesen glossy Look hast in der absoluten aber es gibt halt diesen Instagram-Look, der in die 2014 und 15 Jahre geprägt worden ist. Und du hast jetzt in der Post-Production, wirst du das auch bei sehr viele, also für sehr viele Tools werden es dir ermöglichen, dass jeder Verhaspler rausgeschnitten wird etc. Du wirst dann aber sehr schnell in die Situation laufen, dass jetzt zum Beispiel Personen, die sehr oft in solche Settings unterwegs sind, also ich meine jetzt weniger den Content-Creator, sondern die Interviewten oder seines Führungskräfte und so weiter, dass sich dort eine massive Gap auftun wird zwischen dem, was jetzt in der Post-Production auf YouTube veröffentlicht wird, wo die Person sich nie verhaspelt, wo das Pitch immer passt und die Geschwindigkeit, versus der realen Person. Also es würde mich überhaupt nicht erwundern, wenn es dann zu einem Trend führt, das jetzt bei Leuten, die sehr oft jetzt mit Medien zu tun haben, dass wie sieht sich richtig da? Ich weiß, da bin ich das absolute Negativbeispiel.
Ja, aber wo es um Authentizität geht, wo man sagt, also es ist immer noch, also ich meine, das merkt man ja auch, man kann sich schon von Siri oder Alexa irgendwelche Hörbücher vorlesen lassen, macht halt noch keinen Spaß. Also dieses mit der Stimme auch Menschen zu erreichen, auch mit der Stimme Stimmung zu machen, ist wahrscheinlich schon noch derweil was sehr Menschliches.
Absolut. Und das ist auch, da sind wir jetzt wieder bei so einem kulturellen Unterschied zwischen dem angelsächsischen Raum und eigentlich ganz Europa, muss man sagen. Dieses Schulen, wie habe ich auf einer Bühne zu agieren? Was mache ich, wenn mir jemand das Mikrofon gibt oder wenn ich gefilmt werde?
Das ist bei uns nicht ganz so wie dort.
Ja, dass ich nicht, weißt du, in die Kamera schaue und so schaue, weißt du, wie beim Zahnarzt, sondern halt natürlich auftritt und so weiter. Und das lernst du im angelsächsischen Raum schon mitunter mit ab 16 Jahren. Und ja, es fällt unter mediale Kompetenz rein, aber eben nicht nur auf der Konsumentinnenseite, sondern eben auch auf der Kreativseite.
Absolut, absolut. Du, jetzt sag noch ein bisschen was, lass uns noch wissen, was gibt's aus deiner Sicht noch für KI-Tabus oder für Trends, die daherkommen, damit wir das auch wissen? Womit befasst du dich in der nächsten Zeit, was auch für uns User nützlich sein kann?
Ha, also für auf der End-User-Innensicht beschäftigen wir uns als Firma leider gar nicht. Also wir machen wirklich klassisches Business-to-Business-Zeug, was du auf deiner Stromrechnung dann irgendwann einmal sehen wirst, weil die niedriger werden wird. Was jetzt noch Tabuthemen sind, let me think, dass auf dein eigenen Gerät viel läuft, also dass du wirklich einen persönlichen Assistenten hast, das gibt's aktuell noch nicht, aber ich glaube, wir sind nicht mehr so lange davon entfernt. Was meine ich damit? Ja, im Endeffekt kannst du sagen, 150 Millionen Personen verwenden gerade ChatGPT und die verwenden es sehr ähnlich. Natürlich, manche haben jetzt ein Pretty Please, andere tun Dokumente hoch, dann aber im Endeffekt ist das für 150 Millionen Leute dasselbe. Ich glaube, interessanter wird's, wenn die Art von von Modelle jetzt wirklich auf dein Smartphone läuft und dann auch eine Individualisierungskomponente reinkommen wird.
Also ein elektronischer Butler, der mir da letztlich hilft.
Ja, der nämlich auch versteht, was jetzt tatsächlich, der tatsächlich auf dem Telefon passiert. Nicht nur im Chatfenster, sondern komplett am Telefon. Da gibt's am Desktop, also auf Computer, gibt's da schon die ersten Vorläufer, das heißt Rewind, so wie zurückspielen, spulen. Das gibt's für Mac und für Windows, und du kannst dort zum Beispiel die Frage stellen, schick mir Listen von die 10 Websites, die ich am Vormittag angesurft habe. Oder, keine Ahnung, welchen Link hat mir Person X in Videokonferenz Y geschickt und so weiter. Also das kannst du wirklich als fotografisches Gedächtnis verwenden.
Ja, gut.
Was im Moment tabu ist, ist, glaube ich, dass du KI magst, die sich jetzt einmal speziell an Kinder richtet und jetzt an Education. Ich hoffe, dass sich das sehr bald ändern wird, weil wenn das jetzt nicht im professionellen Stil angegangen wird, wird es immer wieder zu Missbrauch führen. Und wir haben ja heute ein paar Mal schon jetzt ein YouTube erwähnt, das ist für mich wirklich ein schönes Beispiel. Wann ist YouTube erschienen? Irgendwann 2005, 2006,
hätte ich auch gesagt.
Genau. Und hat sich natürlich explosionsartig verbreitet. Man hat dann aber um 2013, 14 festgestellt, dass die meistgesehenen Videos borderline, ich würde es jetzt nicht kinderpornografisch nennen, aber ja, sehr, sehr bewusst an der Grenze ist. Und das war aber, wie soll ich sagen, das waren Channels mit mehreren Millionen Followers und zig Millionen Views. Und das hat dann eigentlich auch erst die ganze Diskussion losgelöst. Also mehrere. Einerseits Brand Safety, das ist jetzt, wenn ich quasi Blue Chip Brand bin, dass ich nicht zu solchen Videos angezeigt werden will. Zweitens, dass ich eine Art von Content Monitoring reinkriege. Das ist jetzt
eine Polizei. Ja.
Genau. Und so ist dann unter anderem YouTube Kids entstanden. Und die Content-Formen haben sich verändert und auch was jetzt YouTube
ist. Aber warum ist das nicht ins Darknet gewandert? Es müsste ja irgendwie KI und Darknet sein, weil es kann doch jetzt nicht irgendwie, also gerade die Pornografie, die Kinderpornografie dann in der weißen Ecke sein.
Wie soll ich sagen? Also es war jetzt schon 100% auf der legalen Seite, also, aber zum Beispiel, dass du jetzt leicht bekleidete Kinder hast, die die Spielzeug vorstellen, anstatt, keine Ahnung, Longsleeve und Jean. Oder auch so,
macht mich als Oma als Zweifache ganz fertig, weil das natürlich auch was ist, wo sehr klar ist. Also ich schaue, dass meine Enkelkinder bis zum 16. Lebensjahr nicht im Netz sind und da wird auch nicht ein süßes Foto gepostet. Aber ich glaube, dass das halt auch was im Zuge dieser eine Generation lernt Internet, eine Generation lernt Usen, auch was ist, wo vielleicht die ein oder andere Omi drüber nachdenken muss und der Opa auch, dass das, was man gestern ganz herzlich gefunden hat, morgen Grund ist für Mobbing und Co.
Genau. Und quasi, um da nochmal zurückzukommen, etwas Ähnliches wie YouTube Kids würde ich mir in dem Large Language Model Bereich auch schnellstmöglich wünschen, weil ich erlebe das ja ganz, ganz stark jetzt bei meinem Sohn. Der ist 10 Jahre alt, geht jetzt in die erste Klasse Gymnasium, die verwenden alle ChatGPT. Und das kannst du sagen, wirklich, das Gym vom Erdgeschoss bis zum Dach, die verwenden alle ChatGPT. Und also altersgerechte oder jetzt speziell auf Education ausgerichtete Produkte würden da sicher viel bringen.
Und wie siehst du das, was Manfred Spitzer als die digitale Demenz beschreibt, dass ein Kind, das, ich weiß nicht genau, wie es altersmäßig begrenzt unter 15 überhaupt vor der Kiste sitzt und dass das unsere Gehirne zerstört und Co.? Ist jetzt den Informatiker gefragt, auch gemein, ne?
Naja, Informatiker bin eigentlich nicht so der reine Informatiker. Ja, das hast du sicher. Ich würde aber wieder auf das Thema zurückzukommen. Sagen wir so, ich finde, dass wir die letzten 10 Jahre eine Periode gehabt haben, die fast als digitales Biedermeier bezeichnen würde. Also mein Instagram ist für mich das beste Beispiel. Da geht's im Prinzip um nichts.
Es ist mittlerweile ein rein feminisiertes Medium, also muss man auch dazu sagen. Also das ist schon großteils weiblich.
Du schießt ein Foto, du setzt einen Filter drauf an und du hoffst, dass sehr viele Leute damit interagieren. Das ist jetzt vom Prinzip ist das für mich nicht viel anders, als wie das so schöne Stickerei in der Biedermeierzeit magst und dann lade ich dich ein auf einen Tee und sag, schau, jetzt habe ich den Erzherzog Johann sein Blumenbankett habe ich da gerade gestockt. Interessant wird's aber, wenn die Auseinandersetzung auf einer Tool-Ebene passiert und quasi wenn du wirklich dieses User Empowerment hinkriegst. Und in die Phase tritt KI jetzt gerade ein mit den Tools, die wir vorhin angesprochen haben. Also wie soll ich sagen, Videotapes, Home-Videos haben eine extrem schlechte Reputation gehabt. Die ersten eigenen Kinderkanäle haben, denk an Teletubbies, die hast du heute schon einmal erwähnt, unglaublich schlechtes Standing gehabt in den 1990er Jahre. Aber das gehört meistens zu diesen Entwicklungen dazu, bis sich dann die echten hochqualitativen Formate und auch medialen Ausprägungen letztendlich manifestieren. Und wir sind eigentlich gerade in so einer Transition Phase, wenn du es so haben willst, vom Biedermeier zum Empowerment.
Clemens, es war so fein, dich heute da gehabt zu haben. Es ist so fein und wir könnten dir noch ewig zuhören und wir werden dich auch wieder brauchen, denn du hast recht, die Technologie, sie überwurzelt sich und es geht ganz schnell, gibt's Neues.
Ja, the more the merrier. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.